Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wenn für Sie eine Bibliothek bisher noch nicht der Ort war, um Ihren Bekanntenkreis zu erweitern, dann sollten Sie mal eine besuchen, die der Architekt Max Dudler entworfen hat, wie zum Beispiel das Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin, vom Spiegel mal als großer Kontakthof beschrieben. Max Dudler ist heute Vormittag mein Gast. Mit seinen Bauwerken schafft er nicht nur Orte, wo Menschen miteinander in Verbindung kommen, sondern auch mit der Geschichte, egal ob in einer Bibliothek, einer außergewöhnlichen U-Bahn-Station oder im Besucherzentrum des Heidelberger Schlosses. Über diese Orte, seine Arbeit und sein Leben wollen wir reden. Guten Morgen, Max Dudler.
Guten Tag, es freut mich, hier zu sein.
Ich frage Sie ja gleich mal vorsichtshalber zum Anfang, wie entspannt sind Sie heute? Denn im Interview habe ich gelesen, da haben Sie mal erzählt, dass Genervtsein Ihre Grundeinstellung ist.
Ja, heute bin ich sehr ruhig und ich glaube, dass es auch man muss halt ein bisschen ruhiger werden und überlegter werden, weil wir viele Probleme haben in unserer Welt und ich denke mir, Ruhe ist ein guter Beitrag. Und nachzudenken, wie es in die Zukunft geht.
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe mich gefragt, ist das immer so produktiv, wenn man genervt ist? Weil man verliert ja da schnell die Geduld, sich länger mit etwas auseinanderzusetzen.
Richtig, ja. Aber man lernt das auch, ein bisschen Geduld zu entwickeln, in einer schwierigen Zeit. Und wir haben wirklich, in der Architektur geht es ja noch, aber weltpolitisch haben wir schon große Probleme. Und das spielt natürlich immer eine Rolle, eigentlich auch. Bezogen auf, das sieht man ja jetzt wieder, auf die kleine Krise im Bauwesen mit der großen Pleite von Signa oder von anderen. Weil da muss man immer Ruhe bewahren und irgendwie in die Zukunft denken.
Max Dudler hat als Architekt viele bekannte Gebäude geschaffen, immer wieder auch Bibliotheken, mittlerweile bereits 15 an der Zahl. Dazu gehören die Städtische Bibliothek Heidenheim, die Folkwang-Bibliothek in Essen und das Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum in Berlin. Ich glaube, Ihre 16. Bibliothek befindet sich gerade im Bau. Was ist es, was Sie immer wieder an Bibliotheken reizt?
Man kann sich ja vorstellen, dass man irgendwie so eine Entwicklung hat als Architekt. Und wir haben das erste größere Gebäude umgebaut für den S. Fischer Verlag, wo es auch um Bücher ging. Und auch Entwicklung von Büchern und Entwicklung von Räumen, wo man drin liest oder arbeitet für Bücher. Und ich denke mir, peu à peu, wo ich als ich die erste Bibliothek gebaut habe in Münster, haben wir gesagt, das war vor 20 Jahren, hat man viele Kollegen von mir gefragt, Dudler, warum baust du noch Bibliotheken? Das kann man doch alles im Internet runterladen. Und genau das Gegenteil ist passiert, dass eigentlich die Bibliotheken zum Ort gekommen ist, wo sich die Leute treffen können, wo sich die Leute auch ein Kommunikationsort wird. Und ich denke mir, gerade in der heutigen Zeit, denke ich, sollte man Räume bauen, die eigentlich diese Art der Kommunikation, des Zusammenkommens von Menschen eigentlich unterstützt. Und so sind eigentlich Bibliotheken sind ja vorwiegend Wettbewerbe gewesen. Und das ist eigentlich Zufall, dass wir so viele Bibliotheken bauen, wenn ich das so sagen darf.
Ich war am Wochenende tatsächlich auch extra in Vorbereitung auf die Sendung im Grimm-Zentrum in Berlin und war wirklich erstaunt am Sonnabend, wie voll das tatsächlich war. Also viele Studierende, die da an den Tischen saßen. Und Sie sprechen auch im Zusammenhang mit Bibliotheken oft vom erotisierenden Moment der Architektur. Was meinen Sie damit?
Ich denke mir, das Buch, wenn Sie die, zum Beispiel in den 60er, 50er Jahren, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Schweiz und da habe ich viel mehr in Paris gesehen und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt mit Simone de Beauvoir und Sartre und Aufbruch, wo jede junge Frau, jeder junge Mann ein Buch unter dem Arm hatte und das war so ein Symbol für mich irgendwie. Wo das Buch eigentlich so eine andere Qualität hatte. Das, man hat einfach ein Buch unter dem Arm gehabt, wenn man sich treffen wollte. Und in den 60er Jahren hat man vielleicht noch über so Sachen geredet, über Bücher. Und ich denke mir, das ist so das Zusammentreffen von unterschiedlichen Menschen, wo sich dann über Bücher unterhalten, Das ist schon eine erotisierende Sache, wenn es vielleicht weitergeht.
Da ist natürlich auch die Frage, wie kann das die Architektur unterstützen? Ich meine, normalerweise heißt es natürlich in der Bibliothek immer pst, nicht so laut. Und vielleicht können Sie mir kurz auch helfen, das Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum so ein bisschen zu beschreiben, diesen Kontakthof. Der Spiegel hatte ja mal als solches, hat dieses Zentrum mal als solches bezeichnet.
Ich glaube, dass Bibliotheken müssen unterschiedliche Räume haben, unterschiedliche Räume, da kommt der Ruhe einerseits aber auch der möglichen Kommunikation untereinander. Und das Rumhängen, das gehört ja auch noch dazu. Das gibt so ein wunderschönes Café auch in den meisten Bibliotheken, wo wir bauen. Und ich glaube, das macht so eine Bibliothek aus, dass es ein toller Platz vor der Bibliothek. Das ist auch das, was die Humboldt-Universitätsbibliothek ausmacht, dass wir in die Höhe gegangen sind, um einen Platz, einen längeren Platz zu schaffen und die Verbindung von der Leipziger Straße zur Museumsinsel zu unterstützen. Und so glauben wir, dass wir mit unterschiedlichen Räumlichkeiten, unterschiedlichen Funktionen einer Bibliothek, wo aber auch dazu auffordert, irgendwie auch da zu bleiben und so unterschiedliche Sachen zu ermöglichen.
Und das Tolle ist, also am Wochenende habe ich mal diesen Raum, den Hauptraum auf mich wirken lassen. Der ist sehr hoch und im Prinzip hat man sich da gegenseitig im Blick, also die Studierenden, weil sie Terrassen eingezogen haben in diesen Raum. Und auf diesen Terrassen stehen dann hintereinander aufgestellt lange Studiertische. Es dominieren im Prinzip viereckige Formen, gestreckte Blöcke. Man könnte auch von der Wabenstruktur ein bisschen reden. Und ich habe mich da auf der anderen Seite schon auch gefragt, also wenn man da so die Menschen Tisch an Tisch sitzen sieht auf den verschiedenen Ebenen, da hat man natürlich das Gefühl, dass das Individuum erstmal keine Rolle spielt, weil es eben eigentlich gar nicht mehr so erkennbar ist. Läuft das nicht so ein bisschen auch dem Bedürfnis, dann wiederum entgegengesehen werden zu wollen oder als Einzelner wahrgenommen werden zu wollen?
Ja, was eben hochinteressant ist, man sitzt immer gegenüber. Man sitzt nie auf eine Wand zu. Es gibt ja viele Bibliotheken, da gibt es eine geschlossene Wand. Nein, man sitzt immer gegenüber. Man sieht auch immer durch die Bibliothek durch, auf die gegenüberliegende Seite und dann zum Außenraum. Und ich denke mir, gerade wenn man jemanden erkennt auf der gegenüberliegenden Seite, muss man zuerst aufstehen, wieder runtergehen, die Treppe hoch, um sich zu treffen. Könnte man ja auch sehr interessant finden. Auf der anderen Seite finden wir eigentlich diesen Raum auch als Überhöhung wichtig. Das Buch, der Lesesaal als Überhöhung, ich finde, Überhöhung ist sehr interessantes Thema in der Architektur. Dass man wieder Inhalte, die wichtig sind, überhöht, um auch irgendwie so eine Prägnanz in der Stadt zu entwickeln. Das fehlt ja heute in vielen Fällen, dass wir Gebäude rein von der Funktion, rein von der Wirtschaftlichkeit entwickeln, was auch wichtig ist nebenbei. Aber diese Überhöhung finde ich schon wichtig, dass man auch den Inhalt irgendwie zeigt, was es eigentlich ist. Ja. Und das sollte auch ein Zeichen setzen für das Buch, obwohl jeder nimmt einen Computer mit zum Arbeitsplatz. Aber beides ist sehr wichtig, auch dass man irgendwie das Buch immer noch schätzt. Das sieht man an den Zahlen an von den unterschiedlichen Buchentwicklern.
Und es braucht natürlich auch eine gewisse Verweilqualität. Und wenn man ein paar Meter weiter geht von dieser Bibliothek, dann kommt man in Berlin an einem anderen Ort, noch auch ein paar Treppen runter. Eine U-Bahn-Station, die auch eine große Verweilqualität hat, kann man sagen. Das ist der U-Bahnhof Museumsinsel, den Sie auch geschaffen haben, der unter dem Spreekanal verläuft. Da lassen Sie in den beiden gewölbten Bahnsteigtunneln einen ultramarinblauen Himmel, Sternenhimmel funkeln. Damit schlagen Sie einen Bogen zur Geschichte der Stadt und einem berühmten Baumeister. Wie ist die Idee entstanden?
Die Idee ist ja vor 16, 17 Jahren entstanden, muss man dazu sagen. Und damals haben wir, ich glaube, dass man sich, wenn man in Berlin lebt und arbeitet, muss man sich mit Schinkel beschäftigen. Und der hatte damals ein Bühnenbild, die Zauberflöte gemacht. Eine wunderschöne Installation.
1816.
1860, war das. Ja, wunderbar. Und hat mit den Sternen in unterschiedlichen Gebäuden auch mit Sternen gearbeitet. Und das hat uns eigentlich damals sehr fasziniert, auch im Wettbewerb. Und darüber, über der U-Bahn liegt auch der Schinkelplatz. Und die ganze räumliche Entwicklung über dem, mit dem Schloss zusammen und mit den Museen und mit der Kirche von Schinkel. Ich glaube, das hat uns inspiriert, dass man ein Thema von der Geschichte aufnimmt und die transformiert in die Moderne. Und ich glaube, dass es sehr interessant geworden ist, dieser Sternenhimmel. Ich finde es ja heute noch toll, dass die das gemacht haben.
Und ich wollte gerade fragen, staunen Sie selbst, also wenn Sie da auf dem Bahnsteig stehen?
Muss man dazu sagen, weil man heutzutage normalerweise wird das U-Bahn-Station mehr so gestaltet und nicht so ein Thema gefunden, für wo man mit der Geschichte umgeht. Aber wir versuchen ja immer, mit der Geschichte umzugehen und die transformieren in eine gewisse Moderne, in eine sachliche Moderne. Aber trotzdem eine sehr, 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 sehr intensive Auseinandersetzung, dass es wirklich eine Qualität entsteht von Raum, auch in der U-Bahn-Station. Auch die Zugänge sind hochinteressant.
Die Zugänge sind, weil? Also interessant?
Ja, weil die so räumlich gedacht sind, dass man von Raum zu Raum geht und dann die Erscheinung vom Sternenhimmel ist. Das ist Abtauchen vom Straßenraum durch unterschiedliche entwickelte Räume zum Sternenhimmel. Das ist eigentlich das, was auch eine Stadt ausmacht, dass eine Qualität entsteht, wenn man durch eine Stadt geht.
Und vor allen Dingen in dem Fall natürlich auch besonders originell, dass der Sternenhimmel unter der Erde funkelt. Max Dudler, der aus der Schweiz stammt, vielleicht keine ganz große Überraschung, weil man das so ein bisschen an seiner Art zu sprechen natürlich noch erkennen kann. Geboren wurde er 1949 in Altenrhein am Bodensee. Und er hat gerade schon erzählt, nee, hat er noch nicht erzählt, als die Musik lief, haben wir darüber geredet, sein Vater hat einen Steinmetzbetrieb. Und jetzt könnte man natürlich annehmen, ihr Weg zum Bauen war so ein bisschen vorgezeichnet, weil ihr Vater auch schon mit Stein gestaltet hat. War das so, dass er sie auf die Spur gesetzt hat?
Ja, eventuell, aber ich wollte ganz andere Sachen machen. Aber ich glaube, dass es schon damit zusammenhängt, wo man herkommt, wie man denn also sich selber transformiert in die Zukunft oder wie man sich entwickelt in die Zukunft. Aber es ist ein sehr unterschiedlicher Weg, bin ich gegangen. Ich habe auch nicht an der ETH studiert, wie ein normaler Schweizer Architekt an der ETH studiert, sondern ich bin über Amsterdam nach Frankfurt, nach Berlin gekommen.
Und da reden wir gleich drüber. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu dem Steinmetzbetrieb. Haben Sie da tatsächlich auch mal mitgeholfen? Oder?
Nur als ganz kleiner Junge. Es war mir, wir hatten noch ein anderes, größeres Geschäft, das war Baugeschäft. Weil ich glaube, ich bin mit den Bauern aufgewachsen, so kann man schon sagen. Aber ich wollte eigentlich schon ein bisschen andere Sachen machen.
Was waren das für Sachen, die Sie eigentlich machen wollten?
Ich wollte Musiker werden, aber da war ich so schlecht dafür, aber spielt keine Rolle.
Was für eine Musik hat Sie da gereizt?
Also Rock'n'Roll natürlich damals.
Und wieso zu
schlecht? Wir hatten eine Band, aber wir waren nicht gut genug. Fertig, jetzt müssen wir weitergehen.
Okay, aber wenn Sie sagen, wir waren nicht gut genug, interessiert mich das trotzdem nochmal. Wer hat das entschieden, also dass Sie nicht gut genug
waren? Ich habe das selber entschieden, als ich das erste Mal in London war.
Und dann den Vergleich gehabt habe.
Ja, genau.
Okay, ja gut, der Schweizer und der Rock'n'Roller. Spüren Sie den zumindest ab und zu nochmal in sich, den Rock'n'Roller?
Ja, glaube ich schon. Ja.
Wo macht er sich bemerkbar, an welcher Stelle?
Ich gehe gern zu Konzerten. Und ich beschäftige mich halt mit Musik halt noch immer noch.
Dieses andere Talent, also natürlich, also Sie haben gesagt, bei der Musik hat es nicht gereicht. Als Architekt braucht man ja eben trotzdem aber auch ein künstlerisches Talent, würde ich jetzt erstmal behaupten. Ich bin kein Architekt, vielleicht auch ein mathematisches. Haben diese Talente sich bei Ihnen auch schon früh gezeigt? Oder sind es gar nicht die Talente, die man eigentlich braucht?
Also ich war ja 20 Jahre lang Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf, wo ich viel mit Künstlern zusammen war. Und wir haben immer darüber gesprochen, dass der Architekt eigentlich eine dienende Funktion hat und der Künstler ist frei. Und ich denke mir schon, dass ein Architekt irgendwie in vielen Richtungen denken muss und konzeptionell denken muss. Und da muss er vermutlich diese Gesamtheitlichkeit des Überlegens, was eigentlich wichtig ist für eine Stadt, für einen Stadtraum und für, denke ich mir, muss man schon sehr viele Sachen überlegen. Und da gehört natürlich dazu, dass man nicht eher in so Baukunst denkt, aber nicht als Künstler, sondern als dienender Architekt.
Das heißt also, für Kunst ist gar nicht so viel Raum.
Nee, ich finde, muss man auch klar trennen, ein Architekt ist kein Künstler. Ein Architekt muss ganz andere Sachen entwickeln.
Da ist ja auch immer die Frage, also was macht eigentlich ein schönes Gebäude aus? Soll es besonders originell sein oder soll es irgendwie besonders zweckmäßig sein? Was sind da Ihre Kriterien?
Ich denke mir, ein Gebäude hat was damit zu tun, dass es erstens mal ein Thema hat für den Ort, ein Thema hat mit der Umgebung und ein Thema hat, wo es eigentlich steht, ob es in einer Landschaft steht oder in einem Dorf oder in einer Stadt. Und ich denke mir, es geht auch um Stadtgestaltung bezogen auf die Straßen, die Plätze und dementsprechend müssen die Häuser auch entwickelt werden.
Um auf die Stadt zu kommen, wir haben ja gerade gehört, Sie sind von einem kleinen Ort am Bodensee, sind dann erstmal raus aus der Schweiz und wollten auch raus aus der Schweiz und haben eben nicht in der Schweiz studiert, wie es vielleicht üblich gewesen wäre für einen Schweizer Architekt. Woher kam das Bedürfnis, sich was anderes anzugucken?
Ich wollte die Schweiz, ist halt relativ was muss man jetzt dazu sagen, relativ klein ja. Und sehr unterschiedlich. Und auf der anderen Seite wollte ich damals nach Amsterdam aus unterschiedlichen Gründen. Und dann nachher nach Frankfurt und dann nach Berlin. Nach Berlin wollte ich da an die Akademie gehen. Damals war es eine Kunstakademie.
Das war ja 1975, ne?
75, 76, wollte ich unbedingt bei Ludwig Leo studieren.
Und diese großen Städte, Amsterdam, Berlin dann, wie haben Sie die erlebt, aus der Schweiz kommt?
War das ja, damals war Berlin, alle wollten nach Berlin. Da sind auch viele Künstler, viele Rockmusiker, die wollten alle in diese Enklave rein mit der Mauer. Und das war schon hochinteressant. Ich bin eigentlich wegen Ludwig Leo nach Berlin gekommen. Mhm. Und danach habe ich erst Berlin als super Ort entdeckt.
Gab es auch etwas, an das Sie sich erstmal gewöhnen mussten?
Nein. Wir waren auch, wenn man das Amsterdam gesehen hat, das war auch eine sehr wilde Stadt und eine dichte Stadt. Ein anderer Maßstab, aber sehr dicht.
Ich meine, Berlin war damals ja noch eine Insel, ne? Also das hat ja natürlich auch zum Charakter der Stadt damals beigetragen. Ja,
hochinteressant, glaube ich. Sind auch viele Künstler dahin gezogen, wie schon gesagt haben, Musiker, Architekten, alle sind da vereint gewesen in einem überschaubaren Stadtgefüge.
Wie empfinden Sie die Stadt heute?
Ja, ich finde, die entwickelt sich sehr gut. Berlin entwickelt sich sehr gut. Müsste ein bisschen noch dichter werden. Ich denke mir, über die Dichte müsste man reden, dass man die Stadt, jede Stadt muss dichter werden, dass wir die Vorstädte irgendwie anders definieren.
Geschichte weiterbauen, so heißt ein Buch mit den Bauwerken von Max Dudler. Damit wir verstehen, was das meint, können wir gerade mal einen kleinen Abstecher nach Heidelberg machen, wo er das Besucherzentrum vom berühmten Schloss nach seinen Plänen gebaut hat oder nach seinen Plänen gebaut worden ist. Dieses Besucherzentrum, das haben Sie an der historischen Stützmauer zwischen dem historischen Gärtnerhaus und der Sattelkammer eingefügt. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, das ist eine interessante Sache, das Heidelberger Schloss ist teilweise auch historisch sehr, eine der wichtigsten Sachen. Und ich finde, dass man über die Antike, man könnte an die Antike denken oder an viele historische Bauten, Und diese Transformation hat mich interessiert, wie man eigentlich Geschichte irgendwie in die Moderne, wir haben das schon mal besprochen kurz vorhin, aber ich denke mir, das ist eigentlich das Interessante, wenn man so, ist auch teilweise Renaissance drin, und ich denke mir, da in der Renaissance hätte man ja vieles ändern können nach der Renaissance. Mhm. Renaissance ist ein Aufbruch gewesen, wäre vielleicht auch interessant, heute wieder mal darüber nachzudenken, wie man die Antike über die Renaissance, die heutige Architekturdebatte beflügeln könnte. Aber ich denke mir, das ist eigentlich das Interessante am Heidelberger Schloss. Wir haben denn auch die tiefen Leibungen, dass es ein modernes Gebäude wird, haben alle Funktionen in die Wände gelegt.
Sehr dicke Wände, 2 Meter dick.
Meter dick. Und das ist eigentlich das, was dieses Heidelberger Entree-Gebäude ausmacht. Das ist wirklich der Gedanke von dem stabilen, von dem schweren Heidelberger Schloss, ganz leicht in Moderne transformiert wird, mit ganz interessanten architektonischen Eingriffen. Aber das ist eigentlich das, was wir immer versuchen in der Architektur, dass man die Geschichte aufnimmt und daraus irgendein Thema schafft. Ähnlich wie im Wiege der deutschen Demokratie im Hambacher Schloss. Haben wir einfach nur Mauern gebaut, weil es viele Mauern gibt. 2000 Jahre gibt es auch nur Mauern. Da oben haben wir ein Gebäude als Mauer entwickelt. Und ich denke mir, das sind eigentlich so Themen, die wir auch in den Städten anwenden, wenn wir städtische Gebäude machen.
Am Hambacher Schloss, das kurze Erklärung, da haben Sie auch das Besucherhaus gebaut und einen Restaurantneubau. Woher wissen Sie denn eigentlich, dass Sie mit einem Entwurf richtig liegen? Also, dass das tatsächlich dann passt?
Erstens sind es alle Wettbewerbe, sind alles Wettbewerbe. Und zweitens, ich glaube, das bringt die Zeit mit, wie man Konzepte entwickelt, die irgendwie dann langfristig gedacht sind. Man könnte sagen, zeitlos. Auch wir haben noch die ersten Gebäude, wo wir in Berlin gemacht haben, 1986, ein Umspannwerk am Lützowplatz. Können Sie heute nur anschauen, weil es ein zeitloses Gebäude ist. Oder zum Beispiel, wenn wir vorhin über die Humboldt-Universitätsbibliothek gesprochen haben, der Innenraum, das könnte vor 100 Jahren gebaut worden sein, aber in 100 Jahren ist es immer noch modern.
Und das heißt, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, was macht ein schönes Gebäude aus? Es sollte dann auf eine Art dann doch wieder nicht zu originell sein, weil das dem Zeitgeist dann zu sehr widerspiegelt.
Richtig, ja, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass heute, auch wenn wir wieder die Nachhaltigkeit ansprechen, ich finde, das Wichtigste ist, dass die Häuser über 100 Jahre stehen bleiben. Mit einer hohen Qualität, mit einer Flexibilität, dass man auch Gebäude ändern kann, auch gerade in unserer Gesellschaft. Wir wissen ja nicht, ob es jetzt in 2 Jahren wieder Bürogebäude gibt, wo jetzt Wohnungen drin sind oder umgekehrt.
Wobei, es gibt natürlich dann auch wieder Leute, also wenn Sie auch Berlin jetzt nochmal ansprechen, die dann zum Beispiel sagen, was die Stadt betrifft, die sei auch im Vergleich zum Beispiel zu London oder sowas architektonisch total langweilig, weil viele graue Klötze, Rasterbauten, alles sehr grobschlächtig. Ärgert Sie das, weil Sie hier als Architekt eben auch stark gewirkt haben?
Nee, mich ärgert es gar nicht. Aber wenn man über Berlin, das ist halt eine relativ flache Stadt. Das kann man nicht mit London vergleichen oder Paris, weil die Geschichte von Berlin ist völlig anders als das Zentrumsgedanke von Paris, wo immer vom Zentrum ausgegangen ist. Berlin sind viele Außenbezirke dazu entwickelt worden. Und darum ist Berlin zu wenig dicht in der Mitte. Und ich denke mir, das müsste eigentlich eine Aufgabe sein, dass wir Berlin viel mehr verdichten nach innen
nach außen. Sie haben ja auch gerade gesagt, also verdichten sei sowieso eigentlich das, was man jetzt im Augenblick auch bei anderen Städten machen müsste, weil sie Vorstädte irgendwie ein bisschen scheußlich finden. Was meinen Sie genau mit verdichten? Also jetzt mehr Etagen reinziehen oder?
Von mir aus gesehen können wir auch über hohe Häuser reden. Aber ich denke mir, wenn man verdichtet, dann muss man auch die Außenräume, die Qualität haben. Das ist das, was eigentlich in Berlin die Zwischenräume, die Plätze, die Straßen die müsste man genauso weiterentwickeln, sogenannte europäische Stadt, dass man die eigentlich wieder ernst nimmt, dass wir über die europäische Stadt, die Prinzipien der europäischen Stadt, dass man mit diesen Themen müsste man die Stadt verdichten und weiterbauen.
Was wäre der Vorteil also dieser Verdichtung? Warum plädieren Sie dafür?
Weil wir müssen in Europa aufpassen, dass wir die Landschaften, wir haben eh schon zu viele Einfamilienhäuser gebaut rund um die Städte. Das sieht man in Stuttgart sehr gut, oder in vielen Städten sieht man das. Und dann kommt noch die sogenannte Zwischenstadt dazu mit den Gewerbebauten. Und die sind ja auch, sie fahren manchmal, auch wenn sie nach Paris fahren, fahren sie manchmal stundenlang durch die Vorstädte, bis sie dann zum Zentrum kommen. Und ich denke mir, die Stadtplaner, die Politiker müssen sich mehr mit der Zwischenstadt auseinandersetzen und die qualitätsvoll wieder weiterbauen, unter dem Gesichtspunkt der europäischen Stadt. Weil ich denke mir, wir müssen die Landschaft in Europa schützen. Und wir müssen das viel dichter machen, sogenannte Zersiedlung. Ja.
Max Duler, der hat gerade schon erklärt, wie er als Architekt denkt, wie er Architektur denkt, sich der Tradition verpflichtet fühlt, aber trotzdem modern baut. Und im Augenblick, da gibt es ja enorme Herausforderungen, Gebäude und Städte zukunftstauglich zu machen. Klimawandel, veränderte Arbeitswelten, Wohnungsknappheit, Wandel im Handel, alles muss irgendwie mitgedacht werden. Was ist da für Sie der wichtigste Aspekt, Herr Duler?
Ja, wenn man über Nachhaltigkeit redet, gibt es unterschiedliche Gesichtspunkte, wie man darauf reagiert. Das Nachhaltigste finde ich immer noch, wenn die Gebäude möglichst lange stehen bleiben, dass sie eine Qualität haben, dass die auch eine Qualität haben in dem Sinne eines Umbaus, eines Weiterbauens. Städte sind immer so entstanden, dass man Gebäude auch für neue Nutzungen umgebaut worden sind. Und für das braucht es qualitätsvolle Architektur, vorwiegend von dem Fassadenaufbau, von unterschiedlichen Gesichtspunkten der Geschosshöhen. Zum Beispiel, wenn die zu niedrig sind, die Geschosshöhen, ist es schwierig, die neu zu nutzen, mit anderen Nutzungen zu verbinden. Oder aber auch, glaube ich, das eines der wichtigsten Sachen sind auch die Außenräume, die ja Qualität haben müssen für die Nachhaltigkeit. Also städtebauliche Vorstellungen müssen auch nachhaltig sein, dass die Leute sich wohlfühlen. Das ist auch die Frage der Identität. Wenn Häuser, die eine gewisse Qualität haben, möglichst lang stehen, identifizieren sich die meisten Menschen irgendwann mit dem Gebäude oder mit dem Platz oder mit dem Straßenraum. Und ich denke mir, das ist das Wichtigste, dass die Leute auch gern durch einen Straßenraum gehen, auf den Platz gehen und die wunderbaren Häuser bestaunen können über sie. Denn darum gehen die auch so gern nach Italien, wo so wunderbare Plätze seit Jahrhunderten sind.
Wir können ja auch noch mal kurz in die Schweiz gehen, wo Sie herkommen und auch nach wie vor arbeiten. Also Sie haben verschiedene Büros. Eines ist auch in Zürich. Wie weit ist man da? Was können wir uns da vielleicht auch hier für Deutschland abgucken?
Ich finde nicht so viel. Ich glaube, viele Schweizer Architekten kommen ja jetzt nach Deutschland. Die haben es mir nachgemacht nebenbei. Aber ich denke mir, weil die Schweiz hat genau ähnliche Probleme wie Deutschland. Die sind vielleicht mit der Bahn oder mit gewissen Systemen sind die ein bisschen besser organisiert als Deutschland, aber ich denke mir, das ist kaum Unterschied, auch die Qualität der Architektur.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, eben gerade so die Baukultur und die Qualität ist vielleicht...
Ja, das sagt man immer.
Aber nicht so.
Ich glaube, das ist ein bisschen die Materialisierung. Man kann mit mehr Geld kann man da schon bauen, das muss man dazu sagen. Aber die Probleme sind ähnlich, städtebaulich wie auch, was die Städte so für eine Entwicklung mitmachen, die sind ähnlich wie in Deutschland.
Wenn Sie jetzt sagen, also wir müssen schon auch Gebäude schaffen, die eben die Zeit überdauern, weil das ist eben nachhaltig. Ist es dann nicht so, dass man vielleicht sowieso erstmal überlegt, was für Gebäude sind da und dass man die erstmal umbauen sollte, bevor man neue Gebäude schafft?
Weil das sowieso, weil wir haben schon angefangen vor 20 Jahren, 25 Jahren, zum Beispiel in Frankfurt am Main, höhere Häuser zu transformieren in die Zukunft. Also, dass man den Rohbau stehen gelassen hat, neue Technik, neue Fassade weitergebaut haben, dass sie wieder irgendwie in den Straßenraum reingepasst haben oder dass ein Platz entstanden ist, dass wir die wirklich mit den bestehenden Konstruktionen, ich denke mir, das ist die Zukunft auch. Sie wäre auch in Berlin, haben wir jetzt gerade in Neukölln ein Kaufhaus umgebaut. Und das ist fantastisch, sieht das aus. Und man kann natürlich auch mit einem guten Rohbau, weil die Geschosshöhen da auch richtig sind, kann man auch eine unheimlich qualitätvolle Innenraumgestaltung machen.
Wenn Sie das mit dem Kaufhaus ansprechen, das ist ja wahrscheinlich auch gerade genau die Herausforderung, weil natürlich der Anspruch an eine Stadt verändert sich dauernd. Und Kaufhäuser zum Beispiel, die braucht man jetzt eigentlich nicht mehr, aber die Räume sind da, ne?
Ich würde nicht sagen nicht mehr, sondern man braucht ein bisschen sinnvollere Gebäude, die mitunter nicht nur ein Kaufhaus, sondern ein Kaufhaus kann ja unten Kaufhaus sein, oben kann zum Beispiel Büro sein oder wohnen oder in Wiesbaden machen wir jetzt was Ähnliches oder in Heidelberg. Und hier in Berlin sind wir auch an ein paar Projekten dran, wo wir die bestehenden Funktionen aufnehmen, aber neue Inhalte reinbringen.
Wie ist es denn eigentlich, also wenn wir über das Bauen sprechen, wird natürlich auch immer über Baustoffe gesprochen, ne? Für die einen war es eine Zeit lang der Beton, dann ist aber natürlich klar, schlechte CO2-Bilanz, dann wurde gesagt, ja, Holz, das könnte uns da vielleicht irgendwie weiterhelfen. Wie sehen Sie das?
Sehr gemischt. Ich bin auch für Holz, aber ich bin auch für Beton, weil im Beton, wir werden in nächster Zeit Beton entwickeln und mit dem CO2-Abdruck ganz gut umgegangen wird. Also an der ETH Zürich wird jetzt gerade momentan geforscht und wir haben schon einige Ergebnisse. Weil Holz ist natürlich auch irgendwie begrenzt, muss man dazu sagen. Wir bauen jetzt schon weltweit 30%, das sagen Wissenschaftler, 30% zu viel Holz ab, bezogen auf die Weltökologie. Aber wir machen eins der größten Holzhäuser zum Beispiel in Zürich, in Luzern. Und ich bin natürlich für jegliche neue Materialien, nur die müssen wirklich nachhaltig sein in dem Sinne, dass es wirklich auch so 100, 200 Jahre lang stehen bleibt.
Deutschlandfunk Kultur, der Architekt Max Dudler war heute Vormittag mein Gast, der übrigens gerne am Wochenende im Büro entspannt. Was ist denn für Sie an der Arbeit so erholsam, Herr Dudler?
Ich denke mir, Arbeit gehört irgendwie ähnlich wie das Essen zum Alltag. Und man hat so, wenn man am Wochenende arbeitet, hat man so relativ eine gewisse Ruhe. Man wird nicht gestört durchs Telefon oder unterschiedlich. Und weil ich bin viel unterwegs, dann bleibt eigentlich nur das Wochenende zum Ausruhen.
Ja, aber am Tisch natürlich dann trotzdem.
Ja, leicht arbeiten, aber das macht mir auch Spaß.
Gibt es denn tatsächlich mal Momente, wo Sie ausruhen und wo Sie ganz was anderes machen?
Ja, ich gehe ab und zu Skifahren und Schwimmen und ein bisschen Tennis spielen. Doch, es gibt schon Orte, wo ich ein bisschen mehr aussuche. Auch in der Schweiz gibt es einen Ort, wo ich gern bin.
Welcher Ort ist das?
Im Engadin, einfach ein Ort. Engadin.
Okay, und da sitzen Sie dann einfach oder ja, fahren Ski dann? Oder?
Ja, je nachdem, was so möglich ist. Aber ich finde das interessant, weil man muss ab und zu auch eine gewisse Ruhe entwickeln.
Und ich habe aber trotzdem jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, wir haben ja am Anfang von Ihrem Genervtsein gesprochen, im Innerlichen, was Sie mit sich rumtragen. Also, dass es die ganze Zeit so ist, dass es aus Ihnen rausbrechen würde.
Nee, sicher nicht. Wir haben auch ein gutes Team in unterschiedlichen Büros und ohne dieses wunderbare Team könnte man auch nicht so viel bauen und auch nicht so viel entwickeln. Und man muss schon irgendwie überlegen, wie man durchs Leben geht, durchs Architektenleben. Und das hängt mit gutem Team zusammen, die auch mal Spaß macht, mit denen zu arbeiten.
Max Dudler, und heute Vormittag haben wir ein bisschen gemeinsam überlegt über die Architektur und was sie leisten muss. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.